Grüezi miteinander. Herzlich willkommen zu einem weiteren Stadthalk hier in der Kolmain. Etwa 4 von 5 von den über 300'000 Unternehmen in der Schweiz sind Familienunternehmen. Sie beschäftigen rund 2/3 von allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in diesem Land. KMU und eben ganz speziell Familienunternehmen sind das viel zitierte Rückgrat der Schweizer Wirtschaft. Gleichzeitig weiss man, dass zurzeit etwa rund 1/5 der Schweizer KMU und damit eben auch sehr viele Familienunternehmen in den nächsten 5 Jahren das Eigentum übergeben wollen, also eine Nachfolgelösung suchen. Häufig gelingt das nicht, aus verschiedenen Gründen. Nachher werden die Firmen verkauft oder aufgelöst. Was braucht es, damit die Übergabe von einer Generation auf die andere erfolgreich gelingt? Was machen die Jungen anders als ihre Eltern? Darüber wollen wir heute im Stadthalk diskutieren, und zwar aus Sicht der Jungen. Ich habe 3 Gäste da. Ich möchte sie kurz vorstellen. Ganz rechts Judith Mag. Judith Mag ist 30. Sie hat an der ETH Umwelt- und Naturwissenschaften studiert, ist vor gut 2 Jahren zu der Mag Recycling gekommen, in einem kleinen Pensum von 60%, mit der Idee, dass sie eben das Unternehmen kennenlernt, im Sinn von nachher einen Entscheid fällen können, ob sie wirklich in das Unternehmen eintreten und auch Verantwortung übernehmen. Sie hat zwischendrin noch einen Ausflug gemacht, kommen wir dann später auch noch dazu, auf Holland, wo sehr viel mit dem Job zu tun hat. Also nicht einfach Holland bereist. Sie ist jetzt seit 2016, also im Januar 2016, Geschäftsführerin von der Mag Recycling. Sie hat einen jüngeren Bruder, der nicht im Unternehmen ist und gehört zu der 4. Generation. Mag Recycling ist ein Unternehmen mit 75 Mitarbeiterinnen. Zu meiner gerade rechten, unmittelbar rechten, Zeraina Mastei. Sie ist 24. Sie hat schon mit 13 im Laden von der Eltern Fisch verkauft. Sie hat eine Fachmittelschule gemacht. Sie hat verschiedene Praktika bei Lieferanten vom Familienunternehmen gemacht. Sie studiert im Moment an der Höheren Fachschule für Wirtschaft in Teilzeit und arbeitet bereits seit 5 Jahren im Unternehmen von den Eltern und macht dort unter anderem einen Grossteil vom Einkauf. Mastei Comestible Agro ist im Import und im Handel von Fisch und Meeresfrüchten tätig. Sie verkaufen zum Beispiel wunderbaren Lachs, kann ich euch sagen. Mit ihren Eltern, der Vater ist 58, die Mutter etwa gleich alt, ist abgemacht, dass sie die Firma dereinst leiten wird. Der Zeitpunkt ist noch offen. Zeraina hat einen jüngeren Bruder, den Luca, der einem Unternehmen tätig ist. Die beiden gehören zur 4. Generation. Das Unternehmen beschäftigt 13 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Dann ist noch der Christoph Hoffmann, dass wir gleich auch noch einen Mann in der Runde haben neben mir. Christoph Hoffmann ist 26, hat nach der Matura in einem Grossbetrieb im Gartenbau in Bern gearbeitet. 2,5 Jahre ist dort bis zum Polier aufgestiegen, außerhalb des Familienunternehmens. Hat dann mal an der ZHW angefangen zu studieren, hat dann aber das Studium abgebrochen, weil es ihm zu realitätsfremd war. Ist seit 2,5 Jahren voll im Betrieb, Hoffmann Gartenbau, ist dort Mitglied von der 5-köpfigen Geschäftsleitung. Es ist fix vereinbart, dass er in absehbarer Zeit das Unternehmen von seinem Vater Jürg wird übernehmen und auch führen wird. Er gehört zur 3. Generation, hat 3 Geschwister, einen älteren Bruder und einen jüngeren Bruder und eine jüngere Schwester. Die Hoffmann Gartenbau AG hat 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Christoph, du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du schon mit 10 zu deinen Eltern gesagt hast, den Laden übernehme ich mal. Warum bist du so sicher gewesen, dass du das willst?
Ja, es ist irgendwie... Ja, mir hat es auch gefallen. Ich habe hier schon viel in der Schulferien mitgearbeitet im Betrieb. Natürlich kleinere Sachen gemacht. Ich habe vielleicht mal ein bisschen geputzt oder bin einfach mitgegangen auf die Baustelle, zuschauen. Mir hat das hier schon sehr gefallen und für mich war einfach wirklich klar gewesen, mein Vater hat es schon vom Grossvater übernommen und irgendjemand muss das weiterführen. Und für mich war klar gewesen, dass ich das bin.
Offenbar war dein Vater aber auch ein sehr gutes Vorbild als Unternehmer. Ist das so?
Ja, also... Wenn ich jetzt zurückschaue, ja, er hat auch sicher eine Veränderung durchgemacht, aber ja, er hat das Familienunternehmen hat er gelebt und er war immer so sich selber und er war ein guter Familienvater gewesen. Ich habe mich nie irgendwie benachteiligt gefühlt und habe dann gefunden, mal, das ist auch ein Weg, den man gehen kann. Also,
du hast gesagt, er hat eine Veränderung durchgemacht, das interessiert uns natürlich. Was für eine Veränderung ist das gewesen?
Ja, er hat massiv geruhigt.
Wir kommen vielleicht noch auf das zurück. Judith, Marc, wie hast du als Mädchen so Unternehmen erlebt? Dein Vater, muss man dazu sagen, ist 2008 bis 2008 operativ Geschäftsführer vom Unternehmen und hat es nachher einer Familie externen übergeben für die letzten 7 Jahre. Aber ist gleich auch die Grossteil der Zeit, wo du zuhause aufgewachsen bist, der Chef von dem Unternehmen gewesen. Wie hast du das als Mädchen erlebt, die Zeit, im Rückblick?
Wieso sprichst du jetzt so explizit aufs Mädchen an?
Das habe ich jetzt gar nicht so explizit gemacht, einfach weil du kein Bub bist, habe ich Mädchen gesagt.
Also das Gleiche, was der Christoph vorher gesagt hat, mein Vater war auch immer da gewesen. Also ich hatte nie das Gefühl, er ist nicht rum. Aber auch das Familienunternehmen ist Teil der Familie. Also am Mittag, am Nacht ist einfach, was im Unternehmen passiert, was mit den Mitarbeitern passiert. Sachen, die ihm durch den Kopf gehen, das war immer Thema gewesen. Und für mich, sowohl auch wie für meinen Bruder, ist natürlich der Platz in der Grütze. Wir waren viel dort. Gewesen. Wir haben riesige Sammlungen, die lustigen Taschenbücher, die so die schönen Buchrücken haben. Wir haben alle aus dem Altpapier gehabt. Und die Papierhäufer, das ist natürlich als Kind ist das ein Traum, dort auf- und abkresmen und Papierlawinen auslösen. Und also vom spielerischen Aspekt her habe ich schon sehr früh viel mit dieser Branche eigentlich zu tun gehabt.
Aber offenbar auch ein positives Bild, nicht etwas Abschreckendes, wo du gefunden hast, um Gottes Willen, was machen denn da meine Eltern? Oder?
Überhaupt nicht. Wobei ich muss auch sagen, ich kenne es natürlich nicht anders. Es hat immer einfach dazugehört, aber im Positiven, Vollfall.
Serena, bei dir war das ja auch ähnlich gewesen, oder? Du bist, ich habe es am Anfang gesagt, mit 13 schon im Laden gestanden, hast da Kinderarbeit gemacht, oder? Das hättest du auch nicht gemacht, wenn du das ins Eich gefunden hättest, was deine Eltern machen. Oder hast du müssen?
Nein, also das ist von mir aus gekommen, absolut. Und es ist nicht so, dass ich mit 13 angefangen habe, dort so richtig zu arbeiten. Es ist mehr, ich war einfach da und zugeschaut. Ich konnte dann meistens am Schluss mit meinem Grossvater das Geld zählen und so. Das habe ich einfach das habe ich gerne gemacht. Und das ist auch, also da war mir das gar nicht so bewusst gewesen, aber so im Nachhinein war es auch gut gewesen. Ich habe sehr viel auch über Produkte gelernt und über die Kunden, die gekommen sind. Und es war spannend gewesen für mich, das so zu sehen.
Ich möchte ein bisschen über den Prozess reden, der da passiert, wenn man sich entscheidet, wirklich in das Unternehmen hineinzugehen. Es klingt jetzt so, ein bisschen so, ja, es war sowieso klar gewesen und so. Und der Vater hat es vom Vater übernommen, hast du gesagt. Und also ist ja klar, ich bin es, oder? Da braucht es ja doch dann schon noch ein bisschen mehr. Oder? Bei dir war es zum Beispiel so, gewesen, du bist nach dem Studium dann auf Holland, du hast dort in einem grossen Recyclingbetrieb und in einem Schredderbetrieb hast du Praktika gemacht. Also die Branche hat dich fasziniert, du hast aber gleichzeitig gewusst, du willst raus, weg von der Mag-Recycling. Ist das ein ganz bewusster Entscheid gewesen bei dir?
Ja, sehr. Also wenn man natürlich nach dem Studium direkt in die Firma einsteigt und einfach mal zuerst nur die Firma kennt, man sieht nur einen Blickwinkel, man sieht nur eine Perspektive. Und in dem Moment, wo man mal in einem anderen Betrieb ist, einen anderen Chef sieht, andere Verarbeitungsmöglichkeiten sieht, lernt man extrem viel. In meinem Fall eher, wie ich es anders machen möchte oder was ich nicht unbedingt machen möchte, aber auch das mega wertvolle Erfahrungen. Vollfall.
Und das geografisch ein bisschen weiter weg als nur jetzt, sagen wir, das Bernbiet, ist das auch wichtig gewesen? Also, dass es eben auch im Ausland war?
Die Recyclingbranche ist extrem klein. Und Mitbewerber sind halt auch wie in jeder Branche Mitbewerber. Und durch das ist es natürlich einfacher, wenn man weit weg geht. Also wir sind, wie das Arena war, ich bin auch zu Abnehmer von uns, wo wir also Material hinliefern in die Weiterverarbeitung, wo der Kontakt da war, aber wo man sicher keine Angst muss haben, dass wenn jetzt die Betriebe, wo ich war, mir etwas zeigen, dass ich dann das gegen sie verwenden
kann. Und bei dir war es auch so, bei dir war der Weg offenbar klar, dass du weggehst auf Bern, oder? Nicht auf Holland, aber auf Bern. Auch ein bewusster Entscheid, auch bei dir?
Ja, auf jeden Fall, ja. Es war einfach wichtig, dass ich nicht Also ich habe das gemerkt, als ich angefangen habe im Betrieb. Also ich bin, bevor ich auf Bern gegangen bin, habe ich schon im eigenen Betrieb gearbeitet. Und ich war dort einfach der Sohn vom Chef gewesen. Ich habe auch noch nicht so viel können und so viel gewusst, aber ich war einfach der Sohn vom Chef gewesen. Und ich habe auch gespürt, also das kommt nie nicht hin. Also das Image wirst du nie los, wenn du mal irgendwo, nicht irgendwo etwas Richtiges geleistet hast und etwas erreicht hast.
Das heisst, du wirst jetzt weniger wahrgenommen als Sohn vom Chef. Ich meine, du bist immer noch der Sohn vom Chef, oder? Aber es ist eine andere Situation, grundsätzlich eine andere jetzt.
Ja, es ist sehr eine andere Situation. Also, der Vorteil war vielleicht auch noch, als ich zurückgekommen bin, ich bin dann eigentlich außerplanmäßig ein halbes Jahr früher von Bern retourgekommen. Habe dann noch ein halbes Jahr auch als Polier im eigenen Betrieb gearbeitet und habe dann mit vielen Mitarbeitern, die heute noch bei uns arbeiten, zusammengearbeitet, respektive auf der Baustelle draussen. Und dann haben sie gemerkt, der kann etwas, der hat etwas gelernt. Ja, also der kann mir noch zeigen, wie es funktioniert. Und einfach um das zu beweisen, ist das sehr wichtig gewesen.
Wie war das bei euch gewesen? Also die Situation, dann nachher zurückkommen ins Unternehmen gehen, Tochter vom Chef oder Chefin, wie sind ihr mit dem umgegangen?
Ja, also ich denke, das ist vielleicht bei mir in dem Sinne ein bisschen anders gewesen, weil ich Tochter bin. Also ich glaube, so ein bisschen durch das, dass wir sowieso viel eigentlich im Betrieb waren, also jetzt nicht am Arbeiten, aber einfach viel präsent waren, einfach auch nach der Schule vielleicht irgendwie dort noch waren und die Mitarbeiter uns sowieso viel gesehen haben, ist es so ein bisschen, ja, vielleicht so ein bisschen eher so ein schleichender Prozess gewesen. Und es ist jetzt auch nicht, ich habe irgendwie nie das Gefühl gehabt, ich muss mich beweisen in dem Sinn vor den Mitarbeitern, sondern es ist so ein bisschen wie, es haben dann alle gewusst, okay, ja, ich fange jetzt dort an und dann es ist eigentlich wie, alle haben es, ja, vielleicht auch so ein bisschen wie erwartet. Also es war jetzt nicht eine Überraschung gewesen, dass ich dort angefangen habe. Und es ist dann einfach so ein bisschen, also ja, sie haben teilweise habe ich wie das Gefühl gehabt, am Anfang, jetzt nicht mehr so, aber am Anfang haben sie es manchmal wie ein bisschen vergessen. Also ich bin dann, wenn die Mitarbeiter so unter sich geredet haben, dann haben sie, also habe ich manchmal Sachen mitbekommen, wo ich jetzt denkt, ja, die denken jetzt wahrscheinlich nicht gerade
daran. Also sie haben nicht so viele Gespräche unterbrochen,
nein,
wenn du dazukommst?
Nein, gar nicht. So war es nicht. Aber es ist eben auch, weil ich habe die meisten eben auch schon gekannt. Und die einen haben mich gekannt, seit ich klein bin. Und darum ist es so ein eine andere Beziehung.
Das eine sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das andere sind Kunden, oder? Du hast mir gesagt, es hat Kunden gefragt, ja, hat dann der Werner mal keinen Sohn?
Von Kunden habe ich das nicht gehört.
Ah, nicht von Kunden. Nein, ah, das hast du nicht von
Kunden.
Von Mitarbeitern hast du das gehört.
Also beziehungsweise Mitarbeiter, die wissen ja, also wie bei dir, ich bin ja einfach klein auf im Betrieb gewesen. Wir haben auch viele langjährige Mitarbeiter, die kennen mich, seit ich klein bin. Die haben teilweise sogar meine Geburt noch miterlebt. Und es war eigentlich immer ein bisschen die Erwartung gewesen, dass dann mein Bruder mal übernimmt. Und bis vor wirklich etwa einem Jahr jetzt, ist auch oft dann immer wieder die Frage gekommen, ja, wo ist denn jetzt der Felix? Also wann kommt denn jetzt der Felix? Und ich bin immer so in der gestanden und gefunden, ja, der Felix kommt nicht. Gewöhnt euch langsam mal daran, dass es ich bin und nicht der Felix.
Und haben sie sich inzwischen, ich meine, du bist ja die Einzige von euch drei, die jetzt wirklich den Job auch macht als Geschäftsführer bereits, Geschäftsführerin. 9 Monate jetzt bist in dem Job. Wie ist es jetzt? Also hast du jetzt das Gefühl, du bist akzeptiert als, ich sage jetzt einerseits Tochter von Werner Mag, aber auch als Frau?
Das mit der Frau ist ein schwieriges Thema. Kommen wir vielleicht noch mal drauf nachher. Als Tochter von meinem Vater, das war bei mir nie so ein extremes Problem gewesen, weil mein Vater halt schon länger nicht mehr operativ tätig war. Also ich habe nicht von ihm übernommen, ich habe von meinem Vorgänger übernommen. Und durch das ist es wie auch ein bisschen ein, schön, es ist wieder jemand von der Familie da. Es ist so ein bisschen das Familienbetrieb, die Philosophie ist wieder ein bisschen mehr mit mir halt zurückgekommen ins Unternehmen. Mittlerweile habe ich eigentlich keine Bedenken, dass ich nicht akzeptiert bin.
Was hast du dafür gemacht im Rückblick? Also vieles ist ja dann vielleicht sogar unbewusst, aber gewisse Sachen hast du vielleicht auch ganz gezielt versucht. Was würdest du sagen im Rückblick? Also jetzt ist es eben, wie gesagt, 9 Monate.
Was mir eigentlich von Anfang an sehr wichtig war, ist offene Kommunikation und transparent. Wenn irgendwas ist, wirklich gerade ansprechen, aber auch eine gewisse Härte. Also die Balance zwischen zu können gut haben mit den Leuten, zwischen dem familiären eigentlich können leben, Und wenn halt dann etwas nicht gut läuft, auch klar können sagen, das geht nicht. Und da müssen wir jetzt eine Lösung finden. Und ich glaube, das ist einerseits der grosse Unterschied auch zu meinem Vater. Er war natürlich noch sehr der Patron, halt gewesen, sehr patriarchalisch. Und da bin ich viel, viel offener oder viel, viel kommunikativer auch mit den Mitarbeitern. Und das andere ist natürlich auch der Generationenswitch. Das macht extrem viel aus. Einfach meine Art ist, nur schon weil ich einfach jünger bin, anders als die von meinem Vater oder von Kurt Kohler.
Ist denn das verglichen werden oder mit den Eltern, mit dem Vater, mit der Mutter, warum ist denn das eigentlich ein Problem? Warum hat man das nicht gern?
Ich habe das Problem nicht so, weil ich werde sehr selten verglichen mit dem Vater.
Warum glaubst du, wirst du nicht verglichen mit dem Vater?
Ja, weil wir uns vielleicht ein bisschen angeglichen haben. Also er hat sich sicher... Ja, also, eben, ich habe ja vorhin schon gesagt, er hat ein bisschen geruhigt. Und ich denke,
also du bist eher der ruhigere Typ als dein Vater, würdest du jetzt mal sagen?
Ja, so ich habe auch geruhigt. Nein, aber
es geht richtig ruhig zu und her.
Ich denke, wir haben, ja, nein, es geht nicht nur ruhig zu. Aber ich denke, wir haben uns wie so ein bisschen angeglichen, dass wir einen ähnlichen Führungsstil haben und auch ähnlich Probleme angehen und Herausforderungen meistern, dass der Vergleich irgendwie nicht so schlimm ist für mich. Oder es wird auch nie, also ich habe das nie irgendwie in Gespräch mit Kunden oder so, dass sie sagen, ja, aber dein Vater hat es anders gemacht und bei den Mitarbeitern genauso wenig.
Ist das etwas, was man sagt? Sagt man denn das, wenn man das so empfindet, oder?
Wie meinst du, sagt man das?
Also eben, du sagst, nie, Kunden haben nie irgendetwas gesagt, oder? Ist das etwas, was wirklich auch ausgesprochen wird?
Ja, also,
da sind Kunden offen?
Ja, das sind sie. Also mein Vater hat nach der Übernahme mit bei seinem Vater hat er das extrem gehabt und das hat vielen Kunden nicht gepasst, wie er jetzt geschäftet und sind dann auch abgesprungen eben aufgrund von dem Generationenwechsel und da habe ich jetzt überhaupt keine Angst. Also.
Wie ist es bei dir? Ich meine, ich muss das jetzt vielleicht transparent machen, deine Mutter und dein Vater sitzen, und auch dein Bruder sitzen da in diesem Raum rein, oder? Das muss man einfach wissen, oder? Und ich will jetzt einfach gleich dich fragen, wie ist es denn, wenn du verglichen wirst mit deinen Familienmitgliedern?
Also meistens würde ich wenn dann mit meinem Vater und meiner Mutter vergleichen. Ich bin stolz auf meine Eltern, weil ohne sie wäre das Unternehmen nicht dort, wo wir jetzt sind. Und, mein Vater hat das da von meinem Grossvater übernommen und er hat es überhaupt erst so gemacht, also das ganze Lager, das ist alles unter ihm. Es war eigentlich mal ein Garagenverkauf gewesen, sozusagen. Also es war klein und sie sind auf den Markt gegangen. Und mein Vater und dann auch mit meiner Mutter, sie haben das jetzt so aufgebaut, wo dann mein Bruder und ich jetzt vorhaben, so weiternehmen. Also, ich sehe es eigentlich eher als Kompliment, wenn jemand mich mit meinem Vater vergleicht. Und meine Eltern. Also
du hast deinen Bruder angesprochen, den Luca Mastei, der auch da ist. Das ist ja natürlich auch ein grosses Thema. Es sind nicht nur die Eltern. Du hast drei Geschwister, du hast einen Bruder. Das ist ja auch eine Situation, die man klären muss. Oder? Wie ist das für euch gewesen, der Prozess? Du hast gesagt, ja, dir ist immer klar gewesen, das bist du und nicht deine Geschwister. Trotzdem hat es wahrscheinlich Gespräche gebraucht, oder?
Ja, es hat sicher Gespräche gebraucht. Ich sage jetzt nicht, dass es schon seit 15 Jahren klar war für alle, in welche Richtung das geht, aber wir haben die Gespräche geführt und jetzt hat sich das so herauskristallisiert, dass eigentlich all meine drei Geschwister die andere Richtungen eingeschlagen haben und wirklich kein Interesse haben, da im Betrieb irgendetwas mitzuwirken.
Ist das quasi eine glückliche Fügung? Bist du dankbar, dass das so ist? Oder wie siehst du das im Rückblick?
Ich bin schon noch froh, dass ich das Ganze allein übernehmen darf. Einfach auf die Hinsicht, dass das doch noch ein bisschen Probleme geben könnte. Und so ein bisschen familiäre Probleme sind immer relativ heikel. Und ich bin froh, dass wir es jetzt so haben können lösen, dass wirklich meine drei Geschwister die einverstanden sind. Und ja, dass wir es jetzt so weitergehen können.
Bei dir ist es ein bisschen anders. Dein Bruder ist im Unternehmen. Wie ist denn das? Ihr zwei jetzt in diesem Unternehmen? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also bei meinen Brüdern und mir ist es so, dass wir uns wirklich super ergänzen. Also wir sind beide komplett verschieden, aber das passt wirklich eigentlich genau zusammen. Also ich glaube, es wäre schwieriger, wären wir gleich. Und von dem her, also ja, ich freue mich wirklich, dass er auch dabei ist. Und das ist ja, ich freue mich, dass wir das als Team machen können.
Dein Bruder ist nicht im Unternehmen. Wie hat sich das ergeben? Ist das nie ein Thema gewesen? Oder hast du ihn verdrängt?
Nein, an mir ist es nicht gelegen. Hoffe ich zumindest. Nein, mein Bruder und ich sind seit ein paar Jahren haben wir schon als Gast jeweils auf Verwaltungsratssitzungen. Einfach weil meine Eltern auch gefunden haben, dass es wichtig, dass wir da ein bisschen drin sind, weil es ist schliesslich das Familienunternehmen. Und wo es dann eben langsam auf die Pensionierung von meinem Vorgänger hingegangen ist, ist dann an so einer Verwaltungsratssitzung, hat mein Papi dann mal gefunden, so, liebe Kind, jetzt solltet ihr euch dann langsam mal anfangen, Gedanken machen, ob und wie und was. Und für mich ist dann eben schon recht schnell klar gewesen, mal, ich möchte es. Und mein Bruder hat immer ein bisschen die Entscheidung rausgezögert. Eben, er ist auch 2 Jahre jünger als ich, er war noch am Studieren gewesen zu dem Zeitpunkt. Und hat dann eigentlich so auf den letzten Drücker gesagt, wenn man jetzt von ihm eine Entscheidung erwartet, wenn er jetzt muss, dann müsste es Nein sein. Weil er kann sich jetzt noch nicht zu dem verpflichten in dem Sinn. Und ob er dann vielleicht irgendwann mal ins Unternehmen kommt, das ist offen. Geschäftsführung in dem Sinn, die ist jetzt bei mir. Und das müsste man dann anschauen, wenn sich sein Leben so verändert, dass er Wurzeln schlagen will. Momentan ist er gerade in Thailand, also das ist mehr so ein bisschen das, was er gerne macht.
Reden wir doch ein bisschen über die Zusammenarbeit innerhalb von der Familie. Man kennt sich sehr gut, man steht sich sehr nahe. Gleich sollte es ja eigentlich ums Unternehmen gehen, aber es spielen eben immer Faktoren rein, die dann eben sogenannte wirklich weiche Faktoren sind. Wie geht ihr mit dem um? Oder wo sind Momente oder die Knackpunkte, was wirklich schwierig wird? Oder? Ich gehe davon aus, das habt ihr alle schon erlebt. Zerein und darf jetzt ein bisschen weniger sagen als die anderen, weil die Eltern da sind. Christoph, wann klopft es mal zwischen dir und deinem Vater?
Das ist eben ein bisschen beängstigend. Wir arbeiten jetzt etwa 2,5 Jahre zusammen und wir haben noch nie wirklich einen Streit gehabt.
Auf was führst du das zurück?
Wir haben beide ein bisschen geruhigt. Also früher war es schlimm. Also ich sage jetzt, als ich noch ein kleiner Bub war, da haben wir oft Kehrereien gehabt und da hat es jemand geklopft zu Hause. Aber wirklich, seit wir zusammen im Betrieb arbeiten, ich weiss nicht, ist es auch eine Kombination zwischen ich getraue mich noch nicht zu viel sagen und mein Vater probiert vielleicht einmal mal etwas stehen zu lassen, wenn ich vielleicht ein Zeichen mache oder so. Es kann auch ein bisschen auf das zurückzuführen sein, aber wir haben wirklich jetzt in diesen 2,5 Jahren noch nie wirklich Streit gehabt. Klar, Meinungsverschiedenheiten, aber immer eine saubere Diskussion und wir sind eigentlich immer weitergekommen.
Wie gehen mit einer Meinungsverschiedenheit um? Ganz normal, wie auch sonst, wenn man zusammen schafft, ist das dann nicht anders, wenn man das mit dem Vater hat? Oder wie ist das bei euch?
Nein, das funktioniert eigentlich genau gleich. Klar, es gibt mal vielleicht den Moment, wenn es jetzt nicht so um ein ernstes Thema geht, dass er sagt, komm, mach du musst jetzt dann eh selber schauen. Aber sonst, wenn es wirklich um wichtige Sachen geht, dann diskutieren wir das aus und dann stehen wir erst auf, wenn wir einen Konsens gefunden haben.
Bei euch ist das auch völlig in eitel Minne nie ein Problem gewesen, zwischen dir und deinem Vater?
Ich habe ja nie in dem Sinn operativ mit meinem Vater zusammen geschafft. Das ist ein grosser Unterschied wahrscheinlich. Er ist seit jetzt 9 Jahren nicht mehr operativ tätig. Ist du das auch weit weg von was jetzt alles ist? Wir haben ein neues EDV-System, das ist für ihn alles, da hat er keine Ahnung mehr. Und durch das lässt er mich wahrscheinlich auch viel mehr machen, gibt mir viel mehr Vertrauen, was halt das operative Tagesgeschäft angeht. Wenn es um strategische Sachen geht oder irgendwelche Sachen, wo ich Erfahrung brauche oder einen Erfahrungswert oder einfach, wie hast du das früher gemacht, haben wir eigentlich ein wahnsinniges tolles Verhältnis. Also ich kann ihm jederzeit anrufen und dann wird ausdiskutiert. Das Einzige, wo mir vor allem einmal ein bisschen Mühe macht, ist vielleicht, weil er auch er hat seine Erfahrung und die Sachen, die bei mir dann am Rotieren sind und wo ich Mühe damit habe, ist bei ihm dann etwa einmal so, ja, nimm das jetzt nicht so tragisch. Ach komm, das ist jetzt nicht so schlimm. Und ich finde irgendwie innerlich kochend, was, das ist nicht so schlimm.
Also das, was du dann genau nicht willst hören, oder?
Genau. Aber sonst haben wir wirklich ein super Verhältnis und ich kann mega froh sein, ist er da.
Also das heisst, er ist immer noch sehr präsent. Also er ist ja auch Verwaltungsratspräsident nach wie vor. Serena, willst du gleich etwas sagen zu dem Thema?
Ja, also bei uns ist es schon ein bisschen anders. Also ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen das italienische Temperament, das in uns noch so ein bisschen drin ist. Ich weiss nicht. Also bei uns kann es schon, also es gibt Meinungsverschiedenheiten teilweise und es kann dann schon ziemlich laut werden mal und es könnte dann auch mal so sein, dass wir sagen, so, jetzt heute reden wir nicht mehr. Aber wir finden immer irgendwie den Rang wieder und es gibt entweder einen Kompromiss oder wir finden irgendwie eine Lösung, die dann doch allen passt. Also ja, eben, wir können streiten, aber wir können uns auch wieder versöhnen.
Wer gibt dann mehr nach?
Ja, das ist noch... Also ja, meine Mami und mein Bruder vielleicht noch eher und mein Vater und ich nicht so.
Also du bist eher ähnlich wie der Vater und könnte man das so sagen?
Ja, könnte man so sagen. Also was Sturheit angeht, sicher.
Ihr habt nachher Gelegenheit, noch etwas zu sagen dazu, wenn ihr möchtet. mich würde ein bisschen interessieren, es geht vielleicht noch mal ein bisschen zurück in das Thema verglichen werden mit Eltern. Du hast es angetönt, der Stil, der ein anderer ist, oder? Führungsgrundsätze, Führungsphilosophie, wie geht man an etwas an? Du hast einen Haufen Leute, du hast auch immerhin, sind auch 13 Leute, bei dir sind es 50. Was sind die grössten Unterschiede jetzt im Verständnis, im Führungsverständnis bei dir zum Beispiel? Was glaubst du? Oder vergleichst du dann eher, müsstest du dann eher vergleichen mit deinem Vorgänger Kurt Koller, wo die letzten Jahre war? Weil der Vergleich zum Vater nicht so direkt gemacht werden kann, nicht für alle Mitarbeitenden.
Also egal, ob ich mich jetzt mit meinem Vorgänger oder mit meinem Vater würde vergleichen, es sind Welten. Selbst auf alle Fälle.
Wo sind die grössten Unterschiede?
Ich sitze über den Mittag drin oder draussen in der Kantine, schwätze mit meinen Mitarbeitern, bin mit allen per Du. Das ist etwas, was Kurt Koller zum Beispiel nicht gemacht hat. Mein Vater eher, aber auch nicht durchgehend. Mir ist es wichtig, dass ich es gut habe, auch mit den Leuten. Klar, ich bin die Vorgesetzte, ich bin die Chefin, wenn es Herd auf Herd kommt, ist es klar. Aber schlussendlich verbringe ich mehr Zeit mit meinen Mitarbeitern, als ich mit irgendjemandem sonst im Leben verbringe. Und durch das ist es mir wichtig, dass auch irgendwie eine freundschaftliche, familiäre Beziehung da ist. Und das haben natürlich meine Vorgänger beide gefunden. Schau, dass du ein bisschen Distanz hast zu deinen Leuten.
Das braucht ja auch einen gewissen Mut, oder? Die Distanz ein bisschen aufzugeben. Das führt ja dann auch zu gewissen, es hat dann gewisse Konsequenzen, dass die Leute dann vielleicht auch mit sehr vielen Sachen zu einem kommen, die dann auch können belastend sein können, oder? Wie gehst du mit dem um?
Ich bin es noch herausfinden. Es hat mir eigentlich die meisten Leute gesagt, eben, schau, dass du Distanz hast, schau, dass niemand zu näher an dich heranlässt. Und ich will das nicht. Ich will nicht so arbeiten. Ich will nicht irgendwie da mein einsames Büro haben und mit niemandem auch persönlich schwätzen können. Und vielleicht gehe ich mit dem masslos aufs Maul. Ich weiss es nicht, aber ich muss es probieren.
Christoph, du bist auch in der Geschäftsleitung Stellvertreter auch von deinem Vater, oder? So lese ich es mindestens im Internet, oder? Wir haben nicht darüber geredet, aber dort lese ich das so. Da bist du ja auch längstens in der Führungsrolle rein, oder? Ohne dass du jetzt schon operativ das Geschäft wirklich insgesamt verantwortest. Was bist du für ein Typ Chef?
Ja, ich denke. Ich
sag jetzt nicht einen ruhigen.
Also ich denke, ich bin Chef, ein verständnisvoller Chef, ein sehr offener Chef. Ich gehe auch auf Mitarbeiter ein, wenn sie irgendwie Probleme haben oder so, aber ich fordere auch eine gewisse Leistung. Also ich bin sehr leistungsorientiert. Also, Leistung ist vielleicht das falsche Wort, aber es muss sich jemand Mühe geben und es muss sich jemand einsetzen. Und dann setze ich mich auch für den entsprechenden Mitarbeiter ein. Aber ich habe dort noch ein bisschen Schwierigkeiten, denke ich, herauszufinden, nutzt das jetzt einen aus oder nicht. Aber wenn ich sehe, einer gibt wirklich 100% und gibt alles für die Firma, dann bin ich auch mal gewillt, mal irgendwo ein bisschen entgegenzukommen. Aber es muss eine Balance sein zwischen denen.
Ist das bei dir, Serena? Bist du anders als dein Vater? Ich sage jetzt dein Vater. Mhm. Ich sage jetzt bewusst dein Vater. Dort bist du zwar eben, glaube ich, ein bisschen ähnlich, aber...
Ja, wobei, ich glaube, also es ist ein bisschen ähnlich vielleicht wie beim Christoph. Also ich bin, glaube auch, also mein Vater ist sehr grosszügig. Ich bin, glaube ein bisschen weniger grosszügig als er. Also nicht, dass ich bin auch gerne grosszügig, aber eben, es muss auch etwas von der anderen Seite kommen. Und ja, wenn ich so ein das Gefühl habe, ja, das ist ziemlich einseitig, dann bin ich eher, dann ist dann ziemlich schnell auch mal vorbei, so mit der Grosszügigkeit. Aber ich denke, ich bin allgemein, jetzt auch für die Mitarbeiter, wahrscheinlich also, anders, weil zum Beispiel mein Vater, die einen sprechen ihn dann mit Chef, ich glaube, mich würde nie jemand jemals auch später mit Chef ansprechen. Also ich glaube, schon nur für sie bin ich wahrscheinlich, also vielleicht auch, weil ich eine Frau bin, keine Ahnung, aber...
Führung ist etwas, wo man on the job kann lernen kann. Man kann aber auch Führungsausbildungen, Weiterbildungen machen. Es gibt da ganz viele Angebote. Das ist ein riesiges Business auch, oder? Ist das ein Thema für euch? Also, oder habt ihr da schon etwas gemacht? Oder sagen die, nein, das ist jetzt, das brauche ich nicht. Ich kann das. Judith?
Also so ein spezifisches Führungsseminar habe ich nie gemacht und habe mir mal überlegt, habe dann auch mit anderen Leuten geschwätzt, die schon so ein Seminar gemacht haben. Und der Grundtenor war eigentlich immer so ein bisschen, du musst können dahinterstehen, du musst können authentisch sein, du musst deine Entscheidungen auch nachher können vertreten können und dann läuft es. Und schlussendlich lernt man in diesen Führungsseminaren nicht authentisch sein, das ist man und will sein oder man ist es nicht. Was ich dann noch Weiterbildungen gemacht habe oder immer noch am Machen bin, sind mehr dann so themenbezogen. Ich will da dazu ein bisschen mehr wissen oder ich brauche da mehr Inputs.
Kannst du ein Beispiel sagen, was du zum Beispiel konkret jetzt gerade machst oder gemacht hast? Oder willst du es sagen?
Also das nächste Seminar, das ich plane, ist so ein bisschen Kennzahlen, finanzielles Controlling, finanzielle Führung, so ein bisschen in die Richtung.
Wie ist es bei dir, Christoph? Bist du der geborene Chef? Du hast immerhin mit 10 schon gesagt, du willst das sein oder du übernimmst den Laden.
Du hast das ein bisschen schön gesagt, es ist so eine Weiterbildungsindustrie und ich sehe das gerade auch bei unseren Mitarbeitern, die ganze Weiterbildung, die sie machen, was es schlussendlich bringt. Und gerade als Chef, ich glaube, ja, wie es Judy gesagt hat, du musst dich selber sein. Und wenn du so ein Seminar besuchst, dann musst du wirklich das Seminar, das genau auf dich anspricht. Wieso probierst du dich irgendwie zu verstellen? Und machst du das extreme Fehler? Ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass man sich selber ist und ein Stück weit wird man als Chef geboren. Ich glaube, das kann man nicht lernen.
Ist das aber vielleicht gleich auch etwas, das im Familienunternehmen ein bisschen anders ist? Weil, ich meine, wenn man die ganzen Grossfirmen beobachtet, was die für Aufwand und Kosten auf sich nehmen, um ihre Kaderführungsleute weiterzubilden, dann ist das ja enorm, oder? Und könnte man dann sagen, dass bei den Familienunternehmen einfach das auch nicht nötig ist, weil man eben wirklich so ins Unternehmen hineinwächst? Ist das ein Schluss, den man ziehen kann, Christoph?
Ja, ich meine, das sind andere Weiterbildungen, die die in diesen Grosskonzernen machen müssen. Also klar, dort muss man andere Sachen noch wissen. Und das Problem ist halt, dass es einfach keine gescheiten Weiterbildungen gibt auf dem Bereich KMU und Familienunternehmen. Also klar, es gibt von der HSG diverse Workshops und so. Aber eben, dass dann genau das Richtige ist. Das ist extrem schwierig zu
finden. Du bist ja im Moment am Studieren an, oder? Wie erlebst denn du das? Völlig fern von jeder Realität und dem realen Leben? Oder kannst du etwas daraus ziehen? Du machst ja das, oder? Die Ausbildung aus irgendwelchen Gründen.
Ja, also eben, ich war auch mal an der ZHW und dort ist es wirklich sehr realitätsfremd. Es ist halt einfach sehr auf Grosskonzerne ausgerichtet und wenn man es jetzt wirklich auf so einer KMU-Sicht und vor allem aus so einer kleinen KMU, wie wir sind, anschaut, ist es definitiv nicht, entspricht es nicht. Man kann nicht eins zu eins so Verbindungen machen. Und dort, wo ich jetzt angefangen habe, sieht es so aus, also bis jetzt ist es zumindest so, dass es wirklich, es sind viele auch, die selber KMUs, also von den Dozenten, die KMUs haben. Und ich kann viel mehr so Parallelen machen. Also ich finde es schon. Aber es ist halt gleich, also ich denke, das ist Theorie. Also, und die Praxis ist dann doch wieder anders. Und ich denke, jetzt ist es so und in 10 Jahren ist es dann nochmal anders. Also etwas fix lernen kann man nicht. Ich denke, man muss sowieso, man lernt irgendwie mit dem umzugehen und man muss immer wieder neu lernen. Also. Darum denke ich, man kann nicht sagen, ich besuche jetzt nächstes Jahr den Kurs XY und dann bin ich Chef fürs Leben. Also, das glaube ich nicht.
Okay. Ich würde gerne das erste Mal die Runde so ein bisschen öffnen. Wenn jemand etwas fragen will, dann wäre das möglich. Regina?
Marc hat es vorher angesprochen mit der Frau und Chefin. Das würde mich noch interessieren. Gibt es da Unterschied als Frau, als junge Frau und zu den zwei Vorgängern, die Männer waren?
Für mich ist grundsätzlich das ganze Thema Frau, Mann irgendwo durch ein bisschen ein Müßungsthema, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, ich mache einen guten Job, hoffe ich zumindest, und ich finde nicht, dass ich den guten Job besser oder schlechter mache als ein Mann oder eben, weil ich eine Frau bin. Was mich ehrlich gesagt sehr irritiert, ist, dass auch von Journalisten, die irgendwie ein Porträt über mich schreiben wollen, immer diese Frage kommt. Und solange diese Frage immer kommt, ist es offensichtlich ein Thema. Und meine Meinung ist eigentlich, dass es gar kein Thema sein sollte.
Serena, wie siehst du das, Serena?
Ja, also ich meine, wenn man so darüber nachdenkt, sehe ich auch keinen Grund, warum es ein Thema sein sollte. Ich sehe einfach, also vor allem jetzt gerade in unserer Branche, es ist eine sehr männerlastige Branche, bei dir wahrscheinlich auch. Und ja, es ist halt, immer wenn es Veränderungen gibt, dann ist das etwas Neues und viele Leute haben da so ein bisschen Mühe mit dem. Und ich glaube, also, ja, keine Ahnung, vielleicht werden dann unsere Töchter oder dann ihre Töchter, irgendwann wird das kein Thema mehr sein. Es ist vielleicht auch etwas, das einfach viel Zeit braucht.
Willst du etwas dazu sagen, Christoph?
Ja, für mich ist ganz klar, auch da zählt eigentlich so ein bisschen der Leistungsgedanke. Also, eine Frau kann genau gleich das leisten, was ein Mann leisten kann. Von dem her, klar, auf dem Bau ist es dann vielleicht ein bisschen etwas anderes. Dort geht es wirklich nicht so gut, rein aus biologischen Gründen. Aber gerade in Führungspositionen kann eine Frau sicher genau gleich gut den Job machen wie ein Mann.
Ihr habt ja auch einige Frauen in eurem Unternehmen, sieht man, wenn man auf eure Webseite geht.
Oder? Wir haben etwa 30% Frauenanteil, ja. Also auch draußen.
Gibt es weitere Fragen? Mal gerne fürs Radio das Mikrofon. Sonst hört man es auf Radio Stadtfilter nicht.
Also ich rede zu euch, weil vor allem bei den Töchtern kenne ich die Familie zwei Generationen zurück. Und bei Mastai habe ich mit dem Grossvater viel geschäftet. Ihr habt ganz kurz das Wort Mut angesprochen, aber im Zusammenhang mit dem Personal. Ich will allen da Ihnen sagen, selbstständig zu sein, braucht wahnsinnig viel Mut. Ich habe ein Beispiel vom Grossvater Mastai. Nach dem Krieg war er der Erste, der aus Portugal Sardinen importiert hat. Das war eine Zeit, in der wir Schweizer gemeint haben, die Sardinen schwimmen im Sand, die Büchse im Meer umeinander. Das war eine Zeit, wo man zwei Tage lang warten, bis man eine Telefonverbindung hatte. Aber der Grossvater Mastai hat das gecheckt, hat den Mut gehabt. Und natürlich die Gastarbeiter aus dem Süden, die haben das ausgenutzt und es ist ihm gelungen. Darum wünsche ich allen drei sehr, sehr viel Mut. Und dann noch ein kleiner Ratschlag. Ich habe das Gefühl, bei euch, da klappt es. Aber dann werdet ihr Neider haben. Denkt daran, Neid ist das beste Kompliment, das man bekommen kann.
Danke vielmals für das Votum. Es gibt ganz am Schluss noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich würde eigentlich gerne das aufnehmen, weil es auch so ein bisschen in ein Thema hineingeht, das ich noch annehmlich wirklich jetzt ansprechen will. Nämlich wirklich den Entscheid, Unternehmerin, Unternehmer zu sein, oder? Und auch mit allen Konsequenzen, wo das bedeutet, oder? Sind ihr euch da immer sicher gewesen, dass ihr das wirklich wollt? Oder ist das nie irgendwie ein Zweifel gewesen? Man weiss, dass man da auch einiges an Opfer bringen. Ich sage es jetzt mal bewusst so.
Ja, das bin ich mir schon bewusst gewesen, eben durch das, dass mein Vater schon relativ viel Zeit beim Arbeiten verbracht hat. Habe ich gewusst, was auf mich zukommt. Aber sonst habe ich eigentlich schon gewusst, was auf mich, also wie das Ganze ist, wenn man sein eigenes Geschäft hat, gerade das Familienunternehmen, da hat man vielleicht noch ein bisschen mehr Herzblut drin, da gibt man vielleicht mal noch ein bisschen mehr Gas, also wenn man einfach irgendwo in einer Chefetage hockt. Was man vor allem muss, eben, man muss sicher viel mehr Zeit investieren oder man will auch mehr Zeit investieren. Was vielleicht auch noch ein bisschen das Thema ist, man muss, also ich, ihr nicht, aber man muss auch eine Frau finden, die mit dem klarkommt. Habe ich zum Glück schon gemacht. Also, ja, das ist dann lange nicht jede bereit, ein Unternehmer so zu nehmen.
Zu nehmen. Bei dir kein Zweifel, dass man könnte sagen, ja, also das ist ein Aufwand, den ich da wird müssen betreiben, der wird es für mich schwierig machen, zum Beispiel andere Sachen zu machen, die mir im Leben auch wichtig sind.
Doch, also ich bin mir bewusst und ich merke es auch jetzt schon, also es ist nicht so, dass man natürlich einfach irgendwie am Morgen kommt und dann am Abend Punkt 5, 6 geht und dann ist das Unternehmen, weiss ich, wo man macht so ein bisschen seine Hobbys. Sondern man hat es immer im Kopf und es ist anders. Also es gehört eigentlich wie zum Leben. Also es ist ein Teil vom Leben, ein grosser Teil vom Leben. Und ich denke, es ist auch genauso schwierig für uns, jetzt, so einen Mann zu finden, der mit dem klarkommt. Also wo Verständnis hat, dass man nicht vielleicht immer um 6 Uhr heimkommt und dann gekocht ist und weiss ich was. Aber ja, also ich bin mir bewusst und es ist manchmal auch ein bisschen, wenn viel los ist, dann komme ich manchmal zu gar nichts und das ist also auch eben so im Freundeskreis teilweise dann natürlich schwierig, aber es ist so und ich nehme das in Kauf und ich bin mir das bewusst.
Judith, nie Zweifel gehabt? Du weißt jetzt, was es bedeutet, seit 9 Monaten, oder?
Nie Zweifel gehabt, dass die Entscheidung die richtige ist, das stimmt. Mir war auch sehr früh schon bewusst, was es heisst. Und Christoph, ich kann dir versichern, ich glaube, für uns ist es auch schwierig, einen Partner zu finden, der da bereit ist, mitzumachen. Der Freundeskreis leidet ein Stück weit natürlich. Es braucht Leute im Umfeld, die Verständnis haben. Also es ist aber trotzdem das, was ich will machen. Und durch das hat man die Leidenschaft und hat die Freude. Und dann ist es für mich kein Problem, mal am Abend bis um 8 Uhr zu bleiben. Also dann, was würde ich sonst machen, zu Hause vor dem Fernseher sitzen? Also es ist irgendwie wie, es ist klar, es gehört dazu.
Wobei ich weiss, du bist Fußballfan, da könnte man also schon etwa mal einen Match schauen.
Bin ich gestern auch.
Es ist übrigens eigentlich sehr erstaunlich, dass Judith da ist, weil der FCZ spielt und sie ist ein riesen FCZ-Fan und sie ist trotzdem da, oder? Aber da der FCZ St. Gallen so rausschlägt, können wir getrost jetzt weiter diskutieren. Ich möchte Neid noch schnell ansprechen, wo ich nämlich auch noch ein gutes Stichwort finde. Habt ihr den schon erlebt, bis jetzt? Und wenn ja, wie?
Ich weiss nicht, ob es nur Neid ist, aber ich habe in der Zeit, in der ich eigentlich die Entscheidung getroffen habe, wo für mich klar war, dass ich die Geschäftsführung übernehmen in dem Sinn, sind Bekannte aus so einem linksalternativen Kreis, sage ich jetzt mal von Winterthur, haben sich teilweise ein bisschen von mir abgewendet oder dann halt so das Votum böse ausgedrückt, du bist jetzt einer von denen. Du bist jetzt halt so einer von diesen Bonzen und wirst jetzt reich und zockst deine Mitarbeiter ab und nützt deine Leute aus. Also das habe ich schon von wenigen ganz so direkt, aber doch auch ein bisschen gespürt. Vielleicht ist es nicht, vielleicht ist es einfach eine politische Grundeinstellung. Das kann ich nicht sagen.
Wie hast du reagiert? Hast du das ignoriert oder hast du gefunden, ja, die haben es einfach nicht gecheckt? Oder wie war deine Reaktion gewesen?
Ich habe mit diesen Leuten mittlerweile keinen Kontakt mehr.
Okay. Ist das etwas gewesen, wo du gefunden hast, ja, das ist jetzt einfach offenbar ein Preis, den ich muss zahlen muss? Oder hat das auch etwas, ich sage jetzt mal, Gutes gehabt?
Im Nachhinein hat es sicher etwas Gutes gehabt. In dem Moment hat es brutal wehtun. In dem Moment habe ich mich irgendwie als Mensch komplett missverstanden gefühlt und eigentlich das Gefühl gehabt, ich mache ja etwas Gutes, ich mache ja etwas, wo ich dahinterstehe. Und das wird überhaupt nicht wahrgenommen. Und mittlerweile muss ich eigentlich ganz ehrlich sagen, die Leute, die mit dem nicht umgehen können, dass das halt zu mir und mir als Person und meinem Leben dazugehört, das ganze Unternehmen, ja, dann ist das vielleicht nicht eine Beziehung, die es haben sollte.
Ich möchte noch Unternehmertum ansprechen. Wir haben von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geredet, wir haben von Kunden kurz geredet. Als Unternehmerin und Unternehmer ist man ja auch in einem Umfeld, nicht nur in einem Marktumfeld, sondern auch man ist in einer Stadt domiziliert, man ist in einem politischen Umfeld drin. Wie erlebt ihr das? Ihr seid alle Unternehmer in einer Stadt, wo Winterthur heisst, wo wir uns da gerade befinden. Wie erlebt ihr die Stadt als Unternehmerinnen und Unternehmer, Christoph?
Ja, grundsätzlich können wir uns nicht gross beklagen. Also ich meine, wir haben eine funktionierende Stadt. Manchmal ist es gerade so ein bisschen, in der Baubranche ist es schon ein bisschen schwierig mit der Stadt. Und Sie sind ja immer am Jungmeren, sie haben zu wenig Geld. Und das merkt man dann auch bei gewissen Entscheiden, wo sie auch einen Spielraum haben. Also wir haben das gerade in Bezug auf die Nachfolgeregelung gemerkt, wo sie einfach den Spielraum zwischen dem wirtschaftlichen Entscheid und die Gesetzgebung voll auf die finanzielle Seite von ihnen geschlagen haben. Also sie probieren wirklich einfach alles rauszuholen. Es irritiert mich manchmal ein bisschen, wenn man Anfangsjahr an den KMU-Apero im Stadthaus geht und nachher wird wieder gesagt, ja, wir schauen fürs Gewerbe, wir schauen für die KMUs, wir machen alles, dass es euch gut geht. Und nachher sieht man wieder, dass an der Wintermesse gehen sie mit den Parkplatzpreisen von 5 auf 8 Stutz zu, dass es sicher noch weniger kommen. Ja, wir waren gerade letztens im Bündnerland oben und dort hat es in Ilanz eine Gewerbeausstellung gehabt und dort ist auf der öffentlichen Parkuhr ein Zettel gehangen, wegen der Gewerbeausstellung sagen jetzt die Parkplätze kostenlos. Also das wäre eine Unterstützung vom Gewerbe und nicht da und dort noch ein bisschen mehr Geld rausziehen.
Also du findest, es ist nicht so gewerbeunternehmerfreundlich eigentlich in dieser Stadt?
Aber nicht so, wie es tun. Also wir haben ein gutes Verhältnis mit der Stadt, aber sie reden viel und machen eigentlich das Verkehr.
Könnt ihr das, seht ihr das ähnlich? Wie ist da euer Erfahrungsschatz? Kannst du etwas sagen dazu, Serena? Wie erlebst es du?
Ja, also ich muss mich da eher ein bisschen an Christoph seiner Meinung anschliessen. Also, klar, man kann eine Gruppe machen, die KMU unterstützen soll. Und das ist schön, das klingt gut. Im Endeffekt würde ich jetzt sagen, wenn wir jetzt wieder eine Standortanalyse machen, denke ich jetzt nicht, dass Winterthur in dem Sinne ein attraktiver Standort wäre. Also weder steuertechnisch noch was sonst Preise angehen. Und es ist halt teilweise sehr kompliziert und mit sehr vielen Kosten verbunden. Also ich denke, da liegt schon noch sehr viel Potenzial, wirklich auch umsetzen. Eben.
Könntest du konkret sagen, was wir machen müssen? Oder? Der Christoph hat freie Parkplätze angetönt. Also ein Beispiel jetzt im Gewerbeausstellungsumfeld. Hättest du eine Idee? Was müsst ihr denn machen? Was würdest du Mike Künzli sagen? Also um einen Apero.
Also ich meine, wenn ich jetzt einfach mal für uns schaue, nur für uns als Unternehmen, ist zum Beispiel, dass seit die Altersheime alle zusammengeschlossen worden sind, ist das schon ein Nachteil für uns, weil wir werden nicht berücksichtigt und früher haben wir da doch noch Kunden gehabt. Und ja, also die Stadt berücksichtigt in dem Sinne nicht jemand, der in ihrer eigenen Stadt ist. Aber eben, also das ist jetzt einfach etwas auf uns.
Darf ich da auch noch etwas dazu sagen? Das ist genau auch so etwas im öffentlichen Beschaffungswesen. Wir haben mal abgestimmt in der Stadt Winterthur. 2000 Watt Gesellschaft, dass sich die Stadt eigentlich dazu verpflichtet, dass man das Ziel erreicht. Und gerade im öffentlichen Beschaffungswesen, dass man das eigentlich dort, wo man Spielraum hat, dass das eigentlich teilweise bis komplett ignoriert wird, dass irgendwelche Unternehmen von irgendwo auf Winterthur fahren, irgendwelche Dienstleistungen verrichten und dass das einfach nicht vereinbar ist mit dem Ziel 2000 Watt Gesellschaft. Was man auch nicht darf vergessen ist natürlich, klar, das Gewerbe, das heisst dann immer, die zahlen keine Steuern, aber der Steuerrückfluss, ich meine, KMUs beschäftigen auch Mitarbeiter, wo grösstenteils in der Stadt Winterthur wohnen und der Steuerrückfluss wird auch komplett vernachlässigt, meiner Meinung nach.
Was wäre deine Forderung an die Stadt, an die Behörden, an die, die könnten etwas zu einem unternehmerfreundlicheren Klima beitragen, Judith?
Also bei uns ist natürlich rein von der Branche her, erstens mal sind wir einzige Recycler mittlerweile zu Winterthur. Die Häusle in Wilflingen hat ja letztes Jahr Tor zugemacht. Durch das ist es von der Ausschreibung her zumindest jetzt nicht so ein Thema bei uns. Aber wir sind natürlich aus dem Industrierecycling gewachsen. Wir haben in Winterthur sind wir daheim gewesen und am richtigen Ort daheim gewesen in den 80er, 90er Jahren, weil wir die Industrie da hatten. Mittlerweile haben wir die Industrie praktisch nicht mehr. Das Gelände, wo wir jetzt drauf sind, ist mittlerweile auch fast mitten in der Stadt, kann man sagen. Und die Probleme, die wir haben, mit Lärmemissionen, mit Staubemissionen, mit dem Lastwagenverkehr, den wir haben, Wir versuchen, möglichst viel per Bahn abzuführen, aber das mit dem Anschlussgleis ist ja auch nicht sehr einfach. Und wir sind uns am Überlegen, irgendwo einen neuen Standort zu suchen. Aber da ist von der Stadt aus halt auch wenig Effort oder wenig Aufwand da, um irgendwie zu sagen, mal, wir müssen irgendwo Industrieland haben. Es ist einfach so, die Industrie ist nicht mehr so wichtig. Wir müssen schauen, dass wir Büros haben. Aber Büros haben wir in Gottes Namen wirklich genug.
Das sind Worte, die sicher die Politik auch könnte aufnehmen, mindestens mal zuhören. Da gibt es einiges zu tun. Es wird ja doch auch ab und zu beklagt, dass Unternehmerinnen und Unternehmer nicht mehr in die Politik gehen. Man könnte ja auch selber in die Politik gehen. Ist das ein Thema für euch?
Ich werde sicher nie in die Politik gehen. Mein Vater ist kaputt gegangen in der Politik. Also er war schon im Gemeinderat und hat das müssen aufhören. Weil ich denke, als Unternehmer ist man in der Politik wie auf dem falschen Schauplatz. Weil dort spielen so viele Ideologien und sonst irgendwelche Einflüsse eine Rolle, dass man eigentlich gar nie unternehmerisch handeln kann.
Ich nehme an, bei euch ist es im Moment kein Thema, oder? Sag ich jetzt, unterstelle ich euch jetzt einfach einmal, könnte sich das allenfalls ändern, dereinst?
Also für mich definitiv auch nicht. Ich bin nicht so die, die vor allem gerne viel redet. Ich mache lieber auch mal etwas. Also, nein, Politik wäre nichts für mich. Und ich glaube, ich wäre viel zu emotional für Politik.
Für mich ist es eigentlich auch nichts. Wobei eben, vielleicht kann es sich mal ändern, aber so aus dem jetzigen Standpunkt definitiv nicht. Ich entscheide gerne schnell und ich setze dann auch gerne schnell um, wenn man etwas kann umsetzen kann. Und einfach nur darüber reden und diskutieren. Und ja, was auch Christoph vorher gesagt hat, mit den politischen Ideologien, das ist wichtig und der Schauplatz braucht es ja auch, um über solche Sachen zu diskutieren. Aber schlussendlich im Tagesgeschäft hat die Ideologie dann je nachdem eben keinen Platz mehr.
Gut, ich möchte langsam eine Schlussrunde einläuten. Ich möchte Ihnen, geschätztes Publikum, aber noch einmal die Möglichkeit geben, auch selber Fragen zu stellen an Christoph Hoffmann, an Zeraina Mastei oder an Judith Mag. Wer hat noch eine Frage? Oder nimmt etwas Wunder?
Ich möchte primär diesen drei Jungen da vorne gratulieren zu ihrem Mumm, was sie an den Tag legen. Weil ich habe in meinem näheren Umkreis zwei, die das auch machen. Und ich sehe, dass mehr Schweizer als früher auf dem Fußballplatz teilweise. Das ist also für mich, haben sie jede Hochachtung. Und dann noch etwas anderes, wo sie zwangsläufig werden können im Laufe ihrer Tätigkeit. Und zwar, das ist eine bestimmte Art von Freiheit, und zwar Freiheit, das berührt die Politik, Freiheit, jemandem einmal das können sagen, was er mit Sicherheit nicht will hören.
Jetzt weitere Fragen, danke.
Ich habe eine Frage an die drei jungen Unternehmer. Wie gesagt, sehr jung, das ganze Leben steht noch vor der Tür. Wie handelt ihr das so ein bisschen mit dem Stichwort Work-Life-Balance? Das ist ein ganz modernes Wort. Für euch selber, weil die gleiche Situation haben wir wahrscheinlich im Betrieb auch für die Mitarbeiter. Wie trennt ihr das so ein bisschen, Feierabend und eben mal eine Freizeit nehmen? Ist wahrscheinlich auch nicht, darf man auch nicht unterschätzen, gesundheitlich gesehen und so.
Wer möchte sich äußern?
Ja, vielleicht, also da bin ich noch ein bisschen am Üben. Manchmal gerät es ein bisschen aus der Kontrolle und dann merke ich, okay, jetzt ist zu viel. Und dann muss ich schauen, wie ich irgendwie ein bisschen zurückschalten kann. Aber ja, ich denke, mit der Zeit komme ich das auch ein bisschen besser in den Griff über. Ich hoffe es zumindest.
Für mich ist so ein bisschen grundsätzlich das sehr moderne Wort Work-Life-Balance. Wenn das Schaffen einem keinen Spass macht und einem aussaugt und einem nicht gut geht dabei, dann braucht man das umso mehr. Wenn das Schaffen einem Spass macht, dann ist ja das eigentlich Teil von dem zweiten Bestandteil Life. Und dann ist das wie gar nicht mehr so wahnsinnig dringend, dass ich mir jetzt muss sagen, um 5 Uhr muss ich unbedingt heimgehen, weil ich brauche ja meine Life-Balance auch. Natürlich gibt es Punkte, wo ich muss sagen, so, jetzt muss ich auch mal wieder ein bisschen runterfahren, jetzt muss ich mir auch mal wieder eine Auszeit gönnen. Und man braucht sicher auch, sei das Menschen oder Orte oder Aktivitäten, wo man auftanken kann und Energie tanken. Aber unter dem Strich, wenn man sich entscheidet, das Familienunternehmen zu übernehmen, dann ist die Work-Life-Balance eh drin. Dann muss sie drin sein, weil sonst würde man sich nicht für das entscheiden.
Ja, ich sehe es eigentlich ähnlich wie Judith. Also man muss einfach Freude haben an dem, was man macht. Und wenn ich an einem coolen Projekt arbeite, dann ist mir das gleich, wenn ich bis am Abend um 11 Uhr dran bin, 6 Tage in der Woche. Weil eben, ich stehe am Morgen auf, ich freue mich zum Arbeiten, ich gehe am Abend ins Bett, ich freue mich auf den nächsten Tag, wenn wir ein gutes Projekt haben, wenn ich weitermachen kann, wenn ich vorwärts machen kann, wenn ich etwas sehe, entstehe. Und ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste. Aber wenn man unzufrieden ist im Job, dann sucht man eben die Work-Life-Balance, weil es einem eigentlich anschießt, um zu arbeiten. Und dann sucht man sich die Freiheiten neben dem Arbeiten. Klar, es gibt auch Tage, wo ich vielleicht jetzt ein bisschen mühsamer ist und so, aber dort habe ich auch, dort haben wir eigentlich auch die Freiheit. Ich meine, dann laufe ich am 4 Uhr zum Büro aus und dann gehe ich heim und dann mache ich etwas, gehe ich raus. Und das ist, glaube ich, auch der grosse Vorteil, wenn man selbstständig ist und der eigene Chef.
Davor hast du noch eine Frage?
Ja,
bitte.
Ist vielleicht ein schlechter Schluss oder gegen das Ende zu. Was ist der heutigen Jungunternehmer ihr grösstes Problem? Und damit man nicht mit einem Negativdrall endet, was sind die glücklichsten Seiten? Also eigentlich würde mich interessieren, die Frage, wo liegen echt Probleme und wo liegen auch die grossen Freuden?
Wer möchte sich dazu äußern? Wir nicht immer alle.
Ja, also Problem.
Freut schon.
Problem spezifisch sehe ich nicht so. Es ist vielleicht einfach so ein bisschen auch die Ungewissheit, wie geht es weiter, wie geht es überhaupt mit der Wirtschaft weiter. Wo stehen wir momentan gerade? Aber sonst grosses Problem, denke ich, haben wir nicht groß. Und Freude, ja. Ich habe Freude am Arbeiten und Freude an dem, was ich bewirken und erreichen kann.
Ja, ich denke auch, so in dem Sinn Problem ist mehr so ein bisschen, dass man, ja, also wie mache ich es dann, wie kann ich es machen und wie mache ich es, dass es funktioniert. Also so ein bisschen das Ungewisse und ja, auch wie sich die Branche entwickelt und alles. Es entwickelt sich auch alles viel schneller. Also das sehe ich jetzt vielleicht so ein bisschen als Problem. Und Freude ist, ja, also klar, also ich arbeite gerne. Ich arbeite sehr gerne mit meiner Familie und ich bin glücklich, dass ich jeden Tag mit ihnen zusammen sein darf und probiere das Beste zu machen im Arbeiten.
Du musst nicht.
Ich habe es gefunden, das war ein wunderschönes Schlussvotum, aber ich sage sonst auch noch etwas dazu. Ich glaube, das Problem hat nichts mit Jungunternehmer oder nicht Jungunternehmer zu tun. Das Problem hat jeder Unternehmer auf eine gewisse Art. Vor 20 Jahren waren es andere Probleme, als man heute hat. Aber die Wirtschaft verändert sich, die Branchen verändern sich und mit dem sich verändernden Marktumfeld sind wir ja einfach konfrontiert. Also das ist ein Teil davon. Und für mich Freude, eigentlich die grösste Freude beim Arbeiten, ist, wenn ich auch etwas retour geben kann. Wenn ich, vorher haben wir mal das Thema gehabt, wenn ein Mitarbeiter sich einsetzt und ich dann auch mal etwas retour geben kann, wo der es dann wirklich braucht. Und ja, solange man Freude hat am Arbeiten, ist eigentlich, kann man auch Probleme handeln.
Gibt es weitere Fragen?
Ja, sonst hätte ich noch eine Frage. Und zwar, Michael, du hast angefangen mit dem Punkt, dass eigentlich sehr viele Unternehmen, Familienunternehmen, einen Generationenwechsel vor sich haben. Und da gibt es natürlich auch diejenigen Firmen, die verkauft werden, die an den Markt kommen und ja, eigentlich entweder die ältere Generation findet, jetzt mache ich halt Geld, oder auch die Jünger nicht bereit ist, so ein Unternehmen zu übernehmen. Das sehen ihr sicher auch in eurem Umfeld. Also Firmen werden verkauft. Was geht euch da durch den Kopf? Also ist ein anderer Ansatz, oder? Man verkauft etwas und dann geht man vielleicht ja, reisen.
Wie dein Bruder.
Wobei mit dem selber verdienten Geld, nicht mit dem von der Bude. Es tut irgendwo durch weh, ein Stück weit. Aber ich glaube, es ist ja nicht nur, dass die Jungen nicht unbedingt wollen, es ist auch je nachdem, dass die Jungen nicht können. Und es sind extrem viele Puzzlesteine, die eigentlich passen müssen, dass so eine Unternehmensnachfolge einigermaßen über die Bühne geht. Und einfach ist es wahrscheinlich nie. Und ich verstehe jemanden, der sagt, nein, ich will das nicht. Ich kann das nachvollziehen und würde das auch niemandem übel nehmen.
Ich habe das Gefühl, das hat auch mit einem Gesellschaftswandel zu tun. Man hat heute andere Ideale, als man noch vor 30 Jahren hatte. Also, heute hat man Kinder mit 35, 40. Man will die Welt entdecken. Und, ja, es sind so ein andere Wertvorstellungen, die die Jungen heute glaub, haben. Und darum wollen sie gar nicht zu viel Verantwortung übernehmen. Weil Verantwortung ist ja irgendwie, ja, ist ja wirklich ein Schimpfwort geworden. Klar, jeder will ja, sich irgendwie selber profilieren, aber ja, keine Verantwortung übernehmen. Und ich denke, das ist ein Problem.
Ja, also ich kann es jetzt einfach vielleicht von meiner Sicht sagen. Also klar, nichts ist für ewig in dem Sinn. Also es ist... Denke jetzt mal, also, es wäre für mich extrem schlimm, wenn mein Vater das Familienunternehmen verkaufen würde oder wenn wir es verkaufen würden. Ich denke jetzt mal, das fällt wahrscheinlich jedem schwer, wenn es in mehreren Generationen war und das ist so wieder eine Tradition, die halt weggeht. Aber eben, ich denke, es ist, wenn es nicht mehr geht, dann geht es halt nicht mehr. Also, das muss halt manchmal sein, aber ich hoffe, das wird bei uns zumindest sicher mal unter der Generation von meinen Brüdern und mir nie der Fall sein.
Gut, ich möchte eine ganz kurze Abschlussfrage stellen und euch bitten, wirklich ganz kurz zu antworten, alle wirklich möglichst kurz. Und zwar würde mich einfach von euch noch interessieren, was wünscht ihr euch für euer Unternehmen und für euch für die Zukunft? Judith Mag.
Ich wünsche mir, dass es weiterläuft, dass es weitergeht, dass ich irgendetwas hinterlasse, das ich eventuell auch mal jemandem weitergeben kann.
Serena, was ist dein?
Es ist eigentlich sehr ähnlich. Ich wünsche mir, dass mein Bruder und ich das als gutes Team können, so weiterführen können und eventuell dann auch mal in die 5. Generation dann vielleicht können übergeben können.
Christoph Hoffmann.
Ja, ich hoffe auch, dass es weitergeht. Ich hoffe, dass ich immer mich selber bleiben kann und eigentlich viel Freude auch machen kann mit der Arbeit, die wir machen, den Kunden wie auch den Mitarbeitern.
Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei dir, Judith Mag, Serena Mastei, Christoph Hoffmann. Das war der Stadthalk vom 27. Oktober. Ich möchte mich auch noch bedanken bei allen unseren Sponsoren und Geldgebern. Die sind da jeweils projiziert am Anfang des Abends. Ich möchte mich bei Radio Stadtfilter bedanken, beim Andrew speziell, der Technik heute wieder gemacht hat, bei der Coalmine, bei der Ladina und bei der Bernadette, die heute Abend für das liebliche Wohl besorgt sind. Ihr könnt gerne auch noch sitzen bleiben. Die Coalmine ist noch offen bis um 8:30 Uhr. Man kann noch ein Glas Wein trinken. Die Möglichkeit besteht noch. Ich möchte mich auch noch ganz zuletzt bei unseren Mitgliedern bedanken. Man kann beim Verein Stadthalk Mitglied werden. Damit unterstützt man die Gesprächsreihe. Wir machen rund 10 Talks, respektive 9 Talks, immer am letzten Donnerstag vom Monat. Wer das möchte unterstützen, kann das machen in Form von einer Mitgliedschaft. Es liegen Zettel beim Eingang, wo man den Namen hinterlassen kann. Man kann das auch im Internet natürlich machen, www.stadthalk.ch. Stadthalk mit einem T. Stadthalk. Dort kann man direkt auch Mitglied werden. Sie können aber auch nur Ihre Adresse hinterlassen. Wir haben einen Newsletter, wo wir verschicken, wo man immer informiert wird über unsere Veranstaltungen. Der nächste Stadthalt, möchte ich noch ansagen, ist am letzten Donnerstag im Monat November. Zu Gast beim Christian Huckenberg ist Franziska Mattes. Franziska Mattes ist Bereichsleiterin Alter und Pflege im Departement Soziales. Sie ist damit unter anderem Chefin, das passt eigentlich super zu heute, oder? Chefin von allen Altersheimen in Winterthur. Wir werden dort über das Thema Alter reden, über Generationenfragen, die vielleicht ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Sie ist eine ganz wichtige Person da in der Stadt Winterthur, weil sie sich um den ganzen Bereich da kümmern. Franziska Mattes wird am 24. November da bei uns zu Gast sein, beim Christian Huckenberg. Bleibt noch ein bisschen. Merci vielmals, dass ihr gekommen seid. Und einen guten Heimweg. Merci. Auf Wiedersehen.